Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich möchte als erstes den Predigttext vorlesen aus dem Wort Gottes, aus 1. Petrus 2, die Verse 18 bis 25. Ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Das ist der Text, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Und wir werden weitergehen in der Reihe aus dem 1. Petrusbrief. Und vielleicht ist es euch schon aufgefallen, dieser Text hat es wirklich in sich. Ich möchte noch mal kurz in Erinnerung rufen, worum es im 1. Petrusbrief geht. Petrus schreibt an Christen, die in einer Situation waren, die nicht so komfortabel ist wie unsere Situation. Es waren Christen, die sich in der Zerstreuung befanden, weil sie verfolgt worden sind. Sie wurden verfolgt, weil sie an Jesus geglaubt haben. Sie wurden teilweise aus ihrer Heimat verjagt. Sie wurden unterdrückt, sie wurden ausgegrenzt. Und Petrus ermutigt die Christen in seinem Brief, im Glauben festzubleiben. Und er ermutigt sie, indem er ihnen aufzeigt, was für eine Position sie als Christen haben. Sie sind Kinder Gottes, ihre Schuld ist ihnen vergeben und sie sind unterwegs in die ewige Herrlichkeit, in den Himmel. Und er ruft sie dazu auf, trotz der widrigen Umstände ein Leben zu führen, an dem sichtbar wird, dass sie zu Jesus Christus gehören. Ein Leben, an dem sichtbar wird, dass Jesus ihr Herr ist. Ein Leben im Gehorsam Gott gegenüber. Und wir befinden uns jetzt schon in Kapitel 2 und Petrus wird hier sehr praktisch und beschreibt, was dieses Leben ausmacht. Und der Abschnitt, den wir heute lesen, der ist an Hausknechte gerichtet. Hier geht es um Menschen, die in einem Haus angestellt waren beziehungsweise auch versklavt waren und die eben Bedienstete in einem Haushalt waren. Und zur Zeit, als Petrus den Brief geschrieben hat, da war es nicht ungewöhnlich, dass reiche Menschen Knechte oder Mägde hatten. Und es gibt viele Stellen, die an Knechte oder an Sklaven gerichtet sind. Und der Grund ist, dass es gerade unter Christen viele Sklaven gab. Es gab viele Gläubige, die Sklaven waren. Paulus beschreibt das im 1. Korintherbrief. Er sagt, unter euch sind nicht viele Vornehme, aber viele Niedrige, also viele Sklaven, viele, die niedrige Dienste machen. Und Petrus richtet hier einen ganzen Abschnitt an Hausknechte bzw. Sklaven. Aber Sklave war nicht gleich Sklave, es gab große Unterschiede und das wird auch hier im Text deutlich. Grundsätzlich war es so, dass Sklaven keine Rechte hatten. Sklaven hatten die gleichen Rechte wie ein Stuhl oder ein Tisch von dem jeweiligen Herrn, nämlich gar keine. Sie waren Eigentum des Herrn und der Herr konnte mit ihnen verfahren, wie er wollte. Und deshalb gab es auch viele Sklaven, die misshandelt worden sind, die ausgenutzt wurden und die weit über ihre Kräfte hinaus arbeiten mussten. Aber es gab auch Sklaven, die gut behandelt worden sind. Es gab Sklaven, die ihre Arbeit gerne gemacht haben, weil sie einen guten Herrn hatten. Es gab Herren, denen es wichtig war, dass es dem Sklaven gut geht. Teilweise war es sogar möglich, dass die Sklaven Geld verdient haben, dass sie sich ein eigenes Vermögen aufgebaut haben. Teilweise wurden sie von ihren Herren geschätzt und wurden wie ein Teil der Familie behandelt. Und Petrus schreibt jetzt an diese Gruppe der Hausknechte, der Sklaven, und beschreibt, wie sie sich verhalten sollten. Wie soll ein christlicher Hausknecht, ein christlicher Sklave leben? In Vers 18 beschreibt Petrus es und sagt: Ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter. Also der Grundsatz, den Petrus hier nennt, der für alle Menschen gilt, für alle Christen, das hat er davor in den Versen klar gemacht: Ordnet euch euren Herren unter. Die Aufgaben, die ihr bekommt, die sollt ihr gerne ausführen. Die Hausknechte, die sollen nicht rebellieren, sie sollen nicht versuchen, frei zu kommen. Im Gegenteil, sie sollen sich unterordnen und sie sollen anerkennen, dass die Herren, ihre Herren in ihrem Leben das Sagen haben. Und sie sollen es in Furcht tun. Und was Petrus hier nicht meint, ist die Angst vor dem Herrn. Also an verschiedenen Stellen macht Petrus deutlich, dass wir keine Menschenfurcht haben sollen, sondern wovon Petrus hier spricht, ist die Furcht Gottes. Er sagt: Ordnet euch euren Herren unter, weil ihr Gott fürchtet. Aus Gottesfurcht, aus liebevoller Ehrfurcht Gott gegenüber sollt ihr euch euren Herren unterordnen. Wenn also ein Knecht die Anweisung bekommt, dass das Frühstück um 6 Uhr morgens auf dem Tisch stehen soll, dass es Spiegeleier mit Speck geben soll, dann soll er das machen. Dann soll er darüber nicht jammern, sondern er soll es tun. Wenn er von morgens bis abends schwer körperlich arbeiten soll, dann soll er es tun. Wenn er den Befehl bekommt, den ganzen Tag Kartoffeln zu schälen, dann soll er das tun. Wenn er gesagt bekommt, dass es in diesem Jahr keinen Urlaub gibt, dann soll er keinen Urlaub nehmen. Und je mehr ich davon aufliste, desto unwohler wird uns, oder? Wo bleibt die Work-Life-Balance? Was ist mit der 4-Tage-Woche? Was ist, wenn der Knecht einmal Urlaub haben will? Was ist, wenn er mal Zeit für sich braucht? Wie sieht es mit Überstundenzuschlägen aus? Was ist mit der Möglichkeit, Homeoffice zu machen? Gibt es hier irgendwo Platz dafür? Nein. Und um ehrlich zu sein, wir wünschen uns, Petrus hätte wenigstens hier nicht weitergeschrieben. Wir wünschen uns, dass wir sagen könnten, Petrus hätte gesagt: Ordnet euch euren Herren unter, Punkt. Weil dann könnten wir vielleicht noch in den Text hineinlesen, dass er meint: Naja, wenn du einen vernünftigen Herrn hast, dann sollst du dich deinem Herrn unterordnen. Aber Petrus setzt noch einen drauf und schreibt: Nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Ordnet euch nicht nur denen unter, die vernünftig mit euch umgehen, die euch fair behandeln. Nein, ordnet euch auch denen unter, die euch ausnutzen. Denen, die Choleriker sind. Denen, die euch beschimpfen, obwohl ihr das Beste für sie gebt. Gefällt uns diese Anweisung? Wollen wir so leben? Vielleicht denkst du bei dieser Anweisung an deinen Chef. Vielleicht fühlst du dich ausgenutzt, schlecht bezahlt, schlecht behandelt. Vielleicht denkst du an den Staat. Du hast dein Leben lang hart gearbeitet und jetzt bekommst du eine Rente, die kaum ausreicht. Du hast dich um andere gekümmert, aber jetzt, wo du Hilfe vom Staat brauchst, bekommst du sie nicht. Du hast viele Kinder großgezogen, aber niemand honoriert deine Leistung. Und jetzt sollst du dich unterordnen? Jetzt sollst du das einfach hinnehmen und ein guter Arbeiter sein, das Beste für deine Firma suchen, ehrlich und fleißig sein, weiter fröhlich den Aufgaben nachgehen, die du bekommst, dankbar sein für den Staat, in dem wir leben? Wie ist das möglich? Warum sollten wir das tun? Warum sollten wir nicht aufstehen und protestieren? Und das ist ja das, was die Gesellschaft uns vorlebt. Warum sollten wir nicht für unser Recht einstehen? Sollten wir nicht das tun, was in der Welt völlig normal ist, eine Gewerkschaft gründen, für unsere Rechte einstehen, zum Streik aufrufen, eine Petition starten, in Gehaltsverhandlungen gehen? Petrus macht hier deutlich, dass das einen Christen nicht ausmacht. Ein Christ zeichnet sich durch Unterordnung aus. Und warum ist das so? Warum sollte ein Christ hier einen Unterschied machen? Warum sollte ein Christ anders sein? Und dieser Text gibt zwei Antworten, auf die ich jetzt eingehen möchte. Und ich hoffe, diese Antworten geben uns einen neuen Blick auf unser Leben und auch auf unser Leid. Die erste Antwort, die der Text uns gibt, ist: Leiden ist Gnade. Und das ist ja auch die Überschrift dieser Predigt, die Gnade des Leidens. Und ich lese nochmal die Verse 19 und 20. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Petrus gibt hier die Antwort, warum wir diese Ungerechtigkeiten, dieses Leid ertragen sollten. Es ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott, aus Gottesfurcht, Gott gehorsam ist und das tut, was Gott will. Und dieser Gedanke fällt uns ja schwer. Rudi hat es in der Einleitung schon erwähnt. Wie können wir das verbinden? Gnade ist für uns doch etwas Gutes. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Etwas Gutes, was wir nicht verdient haben und trotzdem bekommen. Uns geht es gut, obwohl wir es nicht verdient haben. Aber wenn ich leide, wenn ich schlecht behandelt werde und das geduldig ertrage, ist das auch Gnade? Was meint Petrus damit? Und Petrus ist nicht der Einzige, der davon spricht, dass Leid Gnade ist. Paulus beschreibt das ganz ähnlich im Philipperbrief. Er schreibt an die Philipper in Philipper 1, Vers 29, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Also ihr habt nicht nur das Geschenk bekommen, dass ihr an Gott glauben könnt, ihr habt auch das Geschenk bekommen, dass ihr für ihn leiden könnt. Was ist daran Gnade, für Christus zu Unrecht zu leiden? Petrus spricht ja hier davon, dass jemand Gott gehorsam ist, dass jemand Gutes tut, dass jemand fleißig ist, freundlich ist, hilfsbereit ist, aufopferungsbereit ist und trotzdem Leid erfährt. Jemand tut Gutes und leidet trotzdem. Da ist ein Sklave, der immer fleißig und freundlich ist. Er kümmert sich darum, dass es seinem Herrn immer gut geht. Er steht vor seinem Herrn auf und geht nach ihm ins Bett. Er macht ihm immer das Essen, was er besonders mag. Er sorgt dafür, dass im Haus und im Garten immer alles super in Ordnung ist. Und was bekommt er dafür? Ständige Beschimpfungen durch seinen Herrn. Wenn sein Herr schlechte Laune hat, dann wirft er mit dem Geschirr nach seinem Knecht und der Knecht fegt das auf. Und bleibt dabei glücklich und dankbar. So ein Knecht ist hier gemeint. Und wir sehen an dem Beispiel, was ich jetzt gerade gebildet habe, dass es ein Verhalten ist, was total ungewöhnlich ist und was übernatürlich ist. Es gibt keinen logischen Grund, für den Knecht so zu handeln. Und wenn du von deinem Chef ausgenutzt wirst, wenn du unbezahlte Überstunden machst, und wenn du trotzdem ständig schikaniert wirst, dann gibt es keinen logischen Grund, weiterhin das Beste für die Firma zu suchen. Sich reinzuhängen und fleißig zu sein, weiterhin freundlich zu sein, die Arbeit zu sehen und anzupacken. Es gibt menschlich gesehen keinen logischen Grund dafür. Und unsere menschliche Natur sagt uns, so lasse ich mich nicht behandeln, ich werde jetzt dagegen vorgehen. Und wie ist es möglich, trotzdem dankbar, glücklich und verantwortungsbewusst seine Arbeit zu machen? Das ist nur möglich, durch Gnade. Und zwar durch die befreiende Gnade des Evangeliums. Es ist nur möglich, wenn man die Kraft Gottes in sich hat. Leid, das uns angetan wird, können wir nur ertragen, wenn Christus in uns ist. Und Petrus macht das in dem gesamten Brief deutlich. Er macht den Christen deutlich, die ja unterdrückt wurden: Euer Zuhause ist nicht hier auf der Erde. Euer Leben dauert vielleicht, wenn es hochkommt, 80 Jahre und dann seid ihr bei Jesus. An einem Ort ewiger Freude, an einem Ort, wo es kein Leid mehr gibt. Dann beginnt euer Leben erst. Ihr müsst euch nicht darauf konzentrieren, dass hier auf der Erde alles super ist. Ihr werdet das sowieso nie erreichen, diesen Zustand. Nein, selbst wenn ihr hier auf der Erde arm seid, krank und verfolgt, dann steht das nicht im Gewicht zu dem, was auf euch wartet. Und ich möchte uns nochmal diese Verse in Erinnerung rufen, Kapitel 1, die Verse 1 bis 6. Beziehungsweise die Verse 3 bis 6, da schreibt Petrus: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Also er macht ihnen deutlich, all die Schwierigkeiten in eurem Leben stehen nicht im Gewicht zu dem, was auf euch wartet. Wir sind wiedergeboren, wir sind neue Menschen gemacht worden, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Wir sind unterwegs in den Himmel. Und das, worauf unser Leben ausgerichtet ist, ist das, was noch kommt und nicht das, in dem wir jetzt leben. Es wird der Tag kommen, in dem alles Leid zu Ende ist. Es wird der Tag kommen, in dem alle Ungerechtigkeit zu Ende ist. Der Tag, in dem wir in die Gegenwart Jesu kommen und ewiges Glück erleben werden. Der Tag, an dem Gott alles Leid beenden wird und alle Ungerechtigkeit gerecht machen wird. Er wird Rache üben für ungerechte Dinge, die auf der Erde passiert sind. Wir ertragen das Leid hier nicht, weil es uns Spaß macht oder weil wir Freude daran haben sollten, sondern wir ertragen es, weil wir wissen, dass etwas Besseres kommen wird. Wir ertragen es, weil unser Ziel nicht ist, auf dieser Erde ohne Probleme zu leben, sondern weil unser Ziel ist, einmal bei Jesus zu sein. Und als Kinder Gottes haben wir die Gewissheit, dass dieser Tag kommen wird. Und wenn das unsere Identität ist, dann werden wir unsere Kraft auf der Erde nicht dafür verwenden, hier auf der Erde für unser Recht zu kämpfen. Dann brauchen wir hier nicht in den Streik zu gehen, um bessere Arbeitsbedingungen zu erhalten. Dann brauchen wir nicht rebellieren, weil wir keine Überstundenzuschläge bekommen. Ja, es gibt Leid und Ungerechtigkeit und das weiß Petrus auch und das beschreibt er hier und hat es selbst erlebt. Aber dadurch, dass wir Kinder Gottes sind, sind wir in der Lage, dieses Leid zu ertragen. Und das ist die Gnade des Leidens. Das ist die Gnade, die wir haben und die diejenigen nicht haben, die keine Kinder Gottes sind. Petrus weiß, dass das Leiden nicht einfach ist. Petrus hat es selbst oft erfahren. Er wurde ins Gefängnis geworfen, obwohl er nur das Evangelium weitergegeben hat, obwohl er von Jesus erzählt hat. Aber er konnte dieses Leid ertragen, er konnte im Gefängnis Lieder singen, weil er wusste, dass der Tag kommen wird, wo Gott Gerechtigkeit schaffen wird. Und das ist Gnade, das ist ein unverdientes Geschenk, im Leid dankbar und zufrieden zu sein, Kraft zu haben, das Leid auszuhalten. Petrus hat es auch kurz nach Pfingsten erfahren, was es bedeutet, zu Unrecht zu leiden. Und ich möchte diese Stelle mal vorlesen aus Apostelgeschichte 5. Petrus und die anderen Apostel müssen vor die religiösen Führer treten, weil sie von Jesus erzählt haben. Und die religiösen Führer wollen Petrus und die anderen Apostel am besten umbringen. Und dann steht aber einer auf und sagt, macht es besser nicht, wartet mal ab, was passiert. Und dann passiert Folgendes, Apostelgeschichte 5, Vers 40. Und sie riefen die Apostel herbei und gaben ihnen Schläge und verboten ihnen, in dem Namen Jesu zu reden und entließen sie. Also hier stehen die Apostel vor den religiösen Führern und sie bekommen ein Verbot, von Jesus zu reden. Außerdem bekommen sie Schläge. Wahrscheinlich haben sie mit Stöcken Schläge bekommen. Hier sind gestandene Männer, erwachsene Männer, die mit Stöcken verprügelt werden. Was für eine Demütigung. Was für eine Ungerechtigkeit. Und sie können nichts dagegen tun. Sie können nicht Klage einreichen. Sie können kein Video aufnehmen und das verbreiten. Sie werden einfach ungerecht behandelt und leiden. Und was ist die Reaktion von Petrus und den Aposteln auf diese Demütigung? Wir lesen die Verse 41 und 42 aus Apostelgeschichte 5. Sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Also Petrus und die anderen Apostel freuen sich, dass sie das erleiden dürfen. Sie freuen sich, dass sie für Jesus leiden dürfen. Das ist aus menschlicher Sicht verrückt. Aber Petrus freute sich, dass er das für seinen Herrn und Retter tun konnte. Und genau diesen Gedanken macht Petrus hier im zweiten Kapitel deutlich. Er sagt, das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erleidet, indem er zu Unrecht leidet. Wenn wir diese Perspektive haben, wenn wir aus Gewissenhaftigkeit Gott gegenüber, aus Gehorsam Gott gegenüber leiden, dann ist das Gnade. Und nur mit dieser Perspektive, nur mit dieser Kraft können wir Leid ertragen. Und in Vers 20 nennt Petrus dann ein Negativbeispiel und sagt, wenn ihr leidet, weil ihr gesündigt habt, dann ist das nichts Besonderes. Dann ist das gerecht und dann bekommt ihr nur das, was ihr verdient habt. Aber wenn ihr für Gutes tun leidet, wenn ihr das geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Und ich möchte diesen Punkt abschließen mit einer Geschichte, die ich von einem amerikanischen Soldaten gehört habe. Das war ein Soldat, der ja körperlich schwach war und bei den Übungen in der Armee, da konnte er, war er häufig der Letzte oder in den hinteren Reihen, wenn es darum ging, körperliche Stärke zu zeigen. Und sein Vorgesetzter, sein Sergeant, der war ein sehr, sehr strenger Sergeant. Er wurde schnell wütend. Und so gab es eine Übung, die sehr anstrengend war und dieser Soldat ist zusammengebrochen bei dieser Übung. Und der Sergeant kam und war voller Wut, dass dieser Soldat das nicht geschafft hat und hat ihn noch zusätzlich zusammengetreten mit seinen Stiefeln. Und er hat ihn so sehr zusammengetreten, dass er nicht mehr aufstehen konnte, der Soldat. Er wurde von den Sanitätern mit einer Trage weggebracht. Und am nächsten Morgen stand dieser Sergeant auf und wunderte sich, dass seine Stiefel wie neu aussahen. Sie waren perfekt gewaschen worden, sauber gemacht worden. Und er fragte rum, wer die Stiefel gesäubert hat. Und es stellte sich heraus, dass das dieser Soldat war, den er am Tag zuvor zusammengetreten hat. Und er war so erstaunt darüber und hat diesen Soldaten gefragt, wie kommt es, dass du meine Stiefel jetzt geputzt hast? Und der Soldat sagte ihm, ich kenne Jesus und ich weiß, wie sehr er mich liebt. Und weil er mich so sehr liebt, kann ich auch andere lieben und diese Liebe weitergeben. Und das habe ich bei dir gemacht, indem ich deine Stiefel geputzt habe. Und das hat diesen Sergeant so sehr bewegt, dass er ins Nachdenken gekommen ist und dass er letztendlich zum Glauben gekommen ist, weil er gesehen hat, wie jemand gelitten hat zu Unrecht und trotzdem Liebe gezeigt hat. Wir sehen also, dass Leiden Gnade ist. Das ist die erste Antwort auf die Frage, warum wir uns unterordnen sollen. Und die zweite Antwort ist, Leiden heißt, Jesus nachzufolgen. Petrus schreibt in Vers 21, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten hat und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Petrus schreibt, das Leiden ist nicht nur Gnade, sondern ihr seid dazu berufen. Wir alle wünschen uns ja, unsere Berufung herauszufinden. Wir wünschen uns herauszufinden, was der Plan Gottes für unser Leben ist. Und hier ist ein Teil der Antwort. Ein Teil der Antwort ist, dass wir Leid geduldig ertragen. Das ist vielleicht nicht die Berufung, die wir uns gewünscht haben, aber als Nachfolger Jesu gehört auch das zu unserem Leben. Und Petrus sagt, der Grund ist ganz einfach. Jesus ist euer Vorbild. Ihr folgt Jesus nach, ihr geht ihm hinterher und Jesus ist das perfekte Beispiel für jemanden, der zu Unrecht Leid ertragen hat. Und dann beschreibt Petrus, wie Jesus das gemacht hat und er zitiert aus dem Alten Testament und zwar aus Jesaja. Und ich lese diese Verse nochmal vor. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Kein Leid der Welt war so ungerecht wie das Leiden Jesu Christi. Jeder von uns Menschen macht Fehler und sündigt. Und so ist es zumindest in einem allgemeinen Sinne gerecht, wenn auch wir Leid ertragen oder wenn uns Leid zustößt. Aber Jesus hat nichts falsch gemacht. Petrus macht hier nochmal darauf aufmerksam. Jesus hat nie etwas Falsches gesagt oder getan. Und trotzdem hat er gelitten. Und er hat so sehr gelitten wie kein anderer von uns. Er hat die Strafe für unsere Sünden getragen. Er war von Gott getrennt und hat dieses Leid erduldet. Das, was eigentlich wir hätten erdulden müssen. Und wie hat Jesus reagiert? War er wütend, dass er das machen musste? Ist er in den Streik getreten? Hat er zum Protest aufgerufen? Nein, er hätte das alles tun können, aber er hat es nicht getan. Er ist diesen Weg geduldig gegangen, obwohl er ihm schwer fiel. Und er hat das Gericht Gottes über die Sünde von uns Menschen getragen. Er wusste, Gott wird mich hier rausführen und Gott ist gerecht. Er hat das Gericht Gott überlassen. Stell dir mal vor, Jesus hätte sein Recht eingefordert in diesem Moment. Wenn Jesus das gemacht hätte, dann wären wir auf ewig verloren. Dann wären wir nicht diese Schafe, die jetzt einen Hirten haben. Dann wären wir wie Schafe ohne Hirten. Dann könnten wir uns nicht zu ihm bekehren. Aber Jesus ist für uns gestorben. Und er ist das größte Beispiel dafür, was es heißt, Leiden zu erdulden. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann bist du auch ein Nachfolger Jesu. Dann bist du unterwegs in die Herrlichkeit, an diesen Ort, wo du mit Jesus herrschen wirst und wo Gerechtigkeit sein wird. Aber wenn du Jesus nachfolgst, wirst du auch Leid erleben, wirst du auch ungerechtes Leid erleben. Und dann ist der Aufruf, den Petrus hier gibt, ertrage es geduldig und schau auf Jesus. Überlass Gott das Gericht, überlass Gott die Rache, räch dich nicht selbst, sondern überlass es Gott. Und ich möchte uns zum Schluss nochmal diesen Mut machen. Wir Christen sollten uns nicht dadurch auszeichnen, dass wir aufmüpfig sind, dass wir überall anecken. Wir sollten uns durch Zufriedenheit und Unterordnung auszeichnen. Das ist ein gutes Zeugnis für die Welt, die dadurch geprägt ist, dass sie ihre Ellenbogen ausfährt. Das ist ja die Welt, in der wir leben. Und dadurch sollen wir Gott verherrlichen. Das heißt übrigens nicht, dass wir Leid aktiv suchen müssen oder dass wir, wenn wir die Möglichkeit haben, da rauszukommen, dass wir das nicht nutzen sollten. Das möchte ich am Ende auch nochmal klarstellen. Paulus schreibt zum Beispiel in 1. Korinther 7, auch an Sklaven gerichtet, 1. Korinther 7, Vers 21, bist du als Sklave berufen worden, so sei deshalb ohne Sorge. Wenn du aber frei werden kannst, so benutze es lieber. Also wenn wir aus der Situation rauskommen können, dann ist es nicht verboten, da rauszugehen und das zu nutzen. Aber wenn wir in der Situation sind, dann lasst uns das Leid geduldig ertragen. Lasst uns dem Vorbild Jesu folgen. Lasst uns diese Situation aus der Hand Gottes annehmen und ihm danken, dass er uns die Gnade schenkt, dieses Leid zu ertragen. Lasst uns durch das Ertragen des Leides auf ihn hinweisen. Amen.